ARD Sounds.
Jens, heute in genau 2 Wochen ist WM-Finale.
Schon?
Ja.
Das ist ja, die Zeit vergeht ja wie im Flug.
Wobei, findest du?
Ja doch, ich meine, wir haben jetzt eigentlich die Zeit um, die sonst eine ganze WM gedauert hat.
Ja.
Und das kam mir schon irgendwie schneller vor, dadurch, dass ja auch irgendwie viel mehr Spiele sind und so.
Ja, ich freue mich darauf, weil ich das Gefühl habe, jetzt werden die Spiele besser, fußballerisch gesehen.
Aber ich fand die gar nicht, also ja gut, man musste sich das vielleicht dann auch hier und da einfach mal ein bisschen einreden, aber ich fand die eigentlich oft auch gar nicht so schlecht.
Lass uns einfach mal drüber reden, wer sich noch Hoffnung machen darf, dabei zu sein im Finale und wer seit vergangener Nacht raus ist im Sportschau-WM-Update. Ich bin Anne Hild, Jens Weibroth ist auch wieder da und bei uns
Morgen.
Ist es gerade kurz vor 3 Uhr. Und ich glaube, so früh haben wir noch nie aufgezeichnet. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, da wird gleich noch ein Spiel angepfiffen.
Ja, wird keins mehr? Das nee, ist ja wirklich schade. So, das ist wie so eine Art Phantomschmerz. Ne? Wahrscheinlich sitze ich nachher dann auf der Couch und gucke auf den ausgeschalteten Fernseher und bilde mir aber ein, dass da ein Fußballspiel läuft.
Aber für mich gab es vergangene Nacht noch eine Premiere. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr darüber gefreut, dass ein Underdog ausgeschieden ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat null irgendwie mit Rachegefühlen zu tun für das Aus der deutschen Nationalmannschaft. Aber was Paraguay gegen Frankreich gemacht hat, war einfach nur asozial. Und dann auch verdient verloren, auch wenn es am Ende nur 0-1 war.
Auf der Sympathieskala von 1 bis 10 kriegen die eine glatte 0.
Ja, wirklich. Aber das führen wir gleich aus. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal so ein bisschen Stadiongefühl ab. Und an dieser Stelle muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass wir in einem klimatisierten Wohnzimmer sitzen und nicht im Stadion wie unser Reporter Phil Hofmeister.
Also ganz ehrlich, das war das Krasseste, glaube ich, was ich an äußeren Bedingungen jemals in einem Fußballstadion erlebt habe. Das war so absurd heiß. Wir saßen auch noch ganz oben unterm Dach, hatten auch noch die Sonne im Rücken. Und ich glaube, ich habe gerade 20 Sekunden gebraucht, um von meinem Plastikstuhl aufzustehen, weil alles an meinem Körper daran festgeklebt war. Und wohlgemerkt, ich saß oben. Ich habe zwar kommentiert, aber ich musste mich nicht bewegen. Also Props an die Jungs da unten. Und ich glaube, da muss man auch immer ein paar Prozentpunkte dann von abziehen, bei solchen Bedingungen Fußball zu spielen. Das ist wirklich das Heißeste, was ich hier erlebt habe. Und Sonderlob auch übrigens noch an die beiden Nationaltrainer. Das war tatsächlich von Didier Deschamps und Gustavo Alfaro für mich absolut irre. Die standen das ganze Spiel über im Anzug da. Mit Bürohemd drunter, so wie es gehört für einen anständigen Nationaltrainer. Das bei dem Wetter. Eigentlich hätten alle hitzefrei haben müssen heute. Alle haben es durchgezogen und allein dafür gebührt allen wirklich maximaler Respekt.
Ich dachte kurz, er spricht ein Sonderlob aus für den Matchplan, den sie jeweils hatten. Weil irgendwie, ja, er ist zu Teilen aufgegangen. Frankreich hat es am Ende gewonnen. Paraguay hat lange die Null gehalten. Aber das war schon hart zuzugucken.
Also das... Zum einen bin ich froh, dass ich nicht Plastikstuhl unter Phil Hofmeister war heute. Und zum zweiten, diese Temperaturen sind natürlich auch irgendwie Teil der Erklärung dann.
Ja.
Hier, ne, aus unserem klimatisierten Wohnzimmer waren wir schon wieder geneigt zu sagen, bewegt euch doch mal. Aber es war schon ein bisschen deutlich, es war deutlich träger, als die Franzosen in den vergangenen Spielen aufgetreten sind. Das hat auch zum größten Teil mit dem Gegner zu tun. Ne, da kann die deutsche Mannschaft ja auch ein Lied von singen. Aber dann, wenn man sich das anhört, was Phil dann so erzählt, wie es im Stadion war, das spielt dann natürlich auch eine Rolle.
Klar, Frankreich 70% Ballbesitz, braucht dann aber fast eine Stunde, um den ersten wirklichen Schuss aufs Tor zu bringen. Am Ende ist es eben dieser Elfmeter, der zum 1-0 Endstand dann auch führt. Aber glaubst du wirklich, dass Paraguay ein anderes Spiel gezeigt hätte, wenn es 20 Grad gewesen wären?
Nö, das nicht. Auf gar keinen Fall. Aber Frankreich, ne? Also Frankreich hatte, das ist natürlich alles sehr, sehr vage und Paraguay hat es natürlich schon auch noch krasser auf Zerstören des Spiels abgesehen.
Und der Spieler. Also ich hatte wirklich zwischendrin das Gefühl, dass sie denken, na, wenn wir nicht ins Viertelfinale kommen, wir nehmen noch ein paar von euch mit nach Hause.
Ja, noch krasser als gegen Deutschland war das so, was die Destruktivität angeht.
Ja.
Und so hatte Frankreich halt auch die ganze Zeit komplette Schwierigkeiten, irgendwie Tempo ins Spiel zu bekommen, auch mal ihre Flügelspieler in 1 gegen 1, das ging gar nicht. Es war mindestens 1 gegen 2, manchmal 1 gegen 3. Olise im Zentrum dann, nicht auf dem Flügel, habe ich einmal gesehen, war von 5 Spielern umzingelt. Mhm. So, und natürlich, die haben ja kein einziges Mal aus dem 16er aufs Tor geschossen, Paraguay. Wenn du so spielst, wie willst du dann überhaupt noch die Möglichkeit entwickeln, nach vorne überhaupt irgendwie zu kommen? Es gab hier und da mal einen langen Ball, das war es aber komplett. Mhm. Also wirklich noch destruktiver als gegen Deutschland. Und dann spielte natürlich dann auch diese, ja, man muss es einfach Unfairness sagen.
Ja.
Die spielte auch eine große Rolle bei der Idee, bei der Spielidee, nenne ich es mal, von Paraguay.
Respekt auch an die Franzosen, dass sie da so ruhig geblieben sind. Es gab ein, zwei Rudelbildungen, aber es ist ja jetzt insofern nicht völlig eskaliert, auch wenn dem Schiedsrichter das Spiel so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ziemlich entglitten ist.
Der hatte es, glaube ich, nie in seinen Händen. Also das war wirklich die schlechteste Schiedsrichterleistung, die ich bei diesem Turnier bisher gesehen habe. Es gab 2 gelbe Karten, eine in der 81. Minute gegen den französischen Mittelfeldspieler Manu Koné für so einen Allerweltsfoul an der Mittellinie.
Stimmt.
Und vorher gab es Schläge, also augenscheinlich Tätlichkeiten gegen Kylian Mbappé, Schlag gegen den Arm, so ein versteckter Ellbogen in die Rippen von Upamecano, den man natürlich auf einer Kameraperspektive sehen konnte.
Ja.
Also es gab die Möglichkeit für einen Videoassistenten zu sagen, da guck noch mal hin. Ständiges Nachtreten, das war wirklich an Unsportlichkeit sehr schwer zu überbieten, was Paraguay da in dem Spiel gemacht hat. Ja, und dann gibt's halt 2 gelbe Karten für die Franzosen. Eine gegen Manu Koné und eine gegen Olise, der ist ja da in so einem Wortgefecht mit einem Spieler aus Paraguay sich irgendwo mitten auf dem Feld befindet. Und dann lässt sich halt der Spieler für Paraguay fallen, nachdem Olise so leicht an seinem Trikot zieht. Und dafür gibt's dann gelb. Also das war schon wirklich, also die Schiedsrichterleistung war wirklich schwach.
Ja,
und
aber
umso erstaunlicher, dass Frankreich das am Ende dann irgendwie mit einem für die Temperaturen kühlen Kopf wuppt, oder?
Voll. Also das ist dann halt irgendwo auch eine Weltklasse-Mannschaft, dass sich die Franzosen so gar nicht aus dem Konzept bringen lassen, sondern halt ganz schnell wieder zurück in ihren Fußball kommen. Wobei Kylian Mbappé das nach dem Spiel so beschrieben hat.
Entschuldigt bitte den Ausdruck, aber wenn wir die Hände in die Scheiße stecken müssen, dann tun wir das ab. Sie dachten, wir kommen und machen ein paar Kunststücke, aber wir können auch dreckig spielen.
Ja, so richtig dreckig war es von den Franzosen ja gar nicht. Aber klar, was er dann ja auch meint, es ist eben nicht nur immer dieses offensive Zaubern, was wir von den Franzosen ja auch erwarten mit diesem Kader, sondern eben die Geduld zu haben. Und im schlimmsten Fall musst du dann halt auch mal zum ersten Mal nach einem ruhenden Ball treffen, was eben dieser Elfmeter war.
Ja, nur wenn ich dann auf die Entstehung dieses Elfmeters schaue, also Doué wird eingewechselt, Bakula geht raus. Bakula komplett wirkungslos auf dem linken Flügel. Und Doué, das ist dann der Klassiker. Frische Beine treffen auf etwas müdere Beine schon zu dem Zeitpunkt. Und dann hat er so, der hat ja schon dann auch vorher so 1-2 Ansätze, wo er wirklich mal endlich mal aus Sicht der Franzosen eine 1-gegen-1 gewinnt. Und dann vorm zweiten steht. Und in der Situation hat er ja eine 1-gegen-4 oder so und wird dann aber ja tatsächlich gefoult.
Von allen.
Genau, also alle 4 versuchen irgendwie auf ihn einzutreten, keine Ahnung. Aber er kommt dann zu Fall. Das ist jetzt ja auch kein böses Foul im Strafraum, sondern einfach ein klassisches Foul.
Aber es ist einfach ein klarer Elfer.
Genau, ein klarer Elfer, der wird dann erst durch den VAR ermöglicht, weil in der laufenden Situation hat der Schiedsrichter das nicht gesehen. Aber das ist dann auch natürlich die individuelle Klasse der Franzosen an der Stelle gewesen, dass Doué halt mit seinen frischen Beinen diese Situation ermöglicht. So, und das ist ein so ein Spiel auf dem Weg zu einem Titel als richtig gute Mannschaft, durch das du dann irgendwie durch musst. Und wie würdest du sagen, nach dem Spiel jetzt der Franzosen gegen Paraguay, muss man die Leistung der deutschen Mannschaft gegen Paraguay nochmal anders bewerten?
Boah, finde ich gar nicht, weil Paraguay hat es Frankreich auch echt schwer gemacht, auf eine andere Art und Weise, weil es halt dann eben so irgendwann in dieses Unfaire gerutscht ist, was Paraguay gegen Deutschland ja offensichtlich gar nicht gebraucht hat. Mhm. Und ich komme immer wieder an den Punkt, hat eigentlich schon mal jemand erwähnt, dass Deutschland eben die Ausnahmekünstler fehlen? Also das ist ja halt dieses Ding bei dem Turnier, dass ein Kylian Mbappé da zum Elfmeter antritt, sich nicht davon aus der Ruhe bringen lässt, dass vorher natürlich wieder der Elfmeterpunkt malträtiert wird, dass die ganze Zeit Paraguay-Spieler drumherum stehen, dass er eigentlich schon bereit ist, um den auszuführen und dann kommen noch mal welche dazu, sondern der ist dann eiskalt in dem Moment und halt eben auch vorher diese Einzelleistung, die du gerade beschrieben hast, wie der Elfmeter überhaupt zustande kommt. Sowas hatte Deutschland einfach nicht.
Ja, Deutschland hat gegen die aber natürlich schon auch ein Tor gemacht. Ich finde.
Zwei.
Als zählte nicht. Du hast dafür an der Stelle vollkommen recht. Man muss, finde ich, auch irgendwie so, also diese Komponente, dass die auf einmal gegen Frankreich die allerübelste Unfairness-Schublade aufgemacht haben Und ich hatte sie gegen Deutschland tatsächlich auch überhaupt nicht so wahrgenommen. Mm-mm. Als hart spielender Gegner.
Klar.
Aber mit diesen Mitteln haben sie gegen Deutschland tatsächlich nicht agiert.
Sie haben keine unfairen Mittel gebraucht gegen Deutschland.
Ja, und das scheint dann an der Stelle ja vom Matchplan oder vom Mindset vor dem Spiel her dann schon auch irgendwie eine Rolle gespielt zu haben. Mm. Und trotzdem zeigt es ja auch, welchen Einfluss dann Momentum hat einfach. Ne? Also das ist ja auch so ein Spiel, das kann Frankreich ja auch um die Ohren fliegen.
Ja.
Auf der anderen Seite, dann kommt halt auch zum Tragen, Deutschland lässt eine Torchance in der ersten Halbzeit zu und die ist halt einfach drin. Und Frankreich hat so ein, zwei Momente, wo dann Enciso sich auch mal irgendwie im 1 gegen 1 versucht durchzusetzen, dann ist Upamecano aber einfach stabil und da und verteidigt die Situation so, dass es überhaupt nicht zu irgendeiner Gefahr kommt.
Aber das
und
ist das eben dann auch so einfach dieses Selbstbewusstsein, was Frankreich eben hat und was Deutschland total abgeht, auch mit den Erfahrungen der vergangenen Turniere einfach.
Ja, na klar. Aber das ist, also ich habe während des Spiels auch schon so gedacht, ja okay, also daran kann man wieder erkennen, wie sehr es manchmal im Fußball einfach auf so Nuancen ankommt, ja, und so Momente.
Absolut.
Und ich bin trotzdem bei dir. Ich finde auch, man muss ja das gesamte Turnier bis dahin in den Kontext einordnen. Ich würde, glaube ich, die Bewertung jetzt auch nicht verändern, nachdem ich dieses Spiel gesehen habe.
Nö, bleiben wir auf jeden Fall dabei. Also Frankreich kommt weiter mit diesem 1-0-Sieg gegen Paraguay. Im ersten Spiel des Abends wurde ja quasi dann jetzt rückblickend der Gegner für Frankreich gesucht im Viertelfinale. Und da gab es 8 gelbe Karten. 4 für Kanada, 4 für Marokko. Ist ein Rekord bei dieser WM. Und ich muss sagen, ich habe dieses Spiel absolut nicht als unfair empfunden, sondern einfach als umkämpft,
genau,
was es über weite Strecken war. Marokko gewinnt 3-0 gegen Kanada. Und ich habe 2 Erkenntnisse aus dem Spiel gezogen. Erstens, meine Nachbarn sind Marokkaner. Und zweitens, ihr Fernsehsignal hat 30 Sekunden Verzögerung. Also die haben immer ein bisschen gebraucht, bis sie gejubelt haben. Aber vielleicht haben sie auch einfach nicht ZDF geguckt, sondern ihm hier zugehört.
Rahimi, Goal!
Das war das 3-0 von Rahimi. Ich hoffe, ich spreche es ungefähr so aus wie er. Der ja für Saibari eingewechselt worden ist. Das war ja, glaube ich, ein Schockmoment für Marokko, für Saibari selbst natürlich und auch für alle Münchner, die denken, oh mein Gott, unser neuer Spieler muss da verletzt vom Feld runter. Und ich dachte eigentlich, dass das so der Moment im Spiel ist, wo es dann komplett in Richtung Kanada kippt. Kanada echt mutig angefangen, finde ich sehr stark gespielt, überraschend für mich, wie viel Kontrolle sie am Anfang hatten. Dann geht eben noch so dieser, würde ich jetzt mal sagen, einer der wichtigsten Spieler von Marokko vom Feld. Und trotzdem, in der zweiten Hälfte läuft dann alles für Marokko.
Wir haben gestern darüber geredet, das ist halt einfach ein echter Top-Team-Sieg gewesen.
Ja.
Ne, das muss man, also die haben eine ganz schwierige Phase am Anfang. Kanada setzt schon auf diesen Jesse Marsch geprägten oder sagen wir mal RB geprägten Jesse Marsch Umschaltstil, über den wir gestern auch mal gesprochen haben. Und das, also wir haben ja gestern auch überlegt, kriegt Kanada so die Angst aus den Knochen, dass es jetzt halt irgendwie das letzte Spiel sein kann? Und die Antwort ist ganz klar ja.
Ja,
also das war eine ganz andere Mannschaft als gegen Südafrika. Ich finde genau der richtige Plan. Und am Ende ist Marokko aber auch, also das ist auch was Top-Teams ja ausmacht, an der Stelle ein Stück weit abgezockt.
Voll.
So, die gehen in der, ich weiß gar nicht, was ist das, 57. Minute oder so, in Führung und schießen da zum ersten Mal so richtig aufs Tor.
Die haben insgesamt 5 Torschüsse und machen daraus eben 3 Tore.
Ja, also, genau, und das ist halt eine Spitzenteam-Statistik absolut an der Stelle. Ne? Und man kann Kanada jetzt wirklich nicht viel vorwerfen. Auch nach dem 1-0 müssen sie natürlich dann nochmal mutiger werden. Und Marokko nutzt das dann halt einfach eiskalt aus mit guten Kontern,
ja,
die gut zu Ende gespielt werden. Du hast mit Unai einen Doppeltorschützen, der dann auch ja eiskalt ist. Ja, und das
der hatte auch nur diese 2 Schüsse aufs Tor, ne?
Genau.
Ja, klar. Ich meine, bei Kanada, wenn du dann halt im Nachhinein guckst, 11-5 Torschüsse, 11-1 Ecken. Und in meinem Kopf ist auch noch diese riesige Chance durch den Freistoß, der ja fast direkt an der 16er Kante ist. Und den David dann übers Tor schießt, wo du denkst, ja, wenn sie da in Führung gehen, ja,
aber es ist ein Stück weit
ein anderes Spiel.
Ja, es ist ein Stück weit dann auch einfach individuelle Qualität. Ne? Also das sind halt einfach dann weniger gute Spieler, als sie jetzt dann Marokko teilweise halt einfach hat. Also wenn du überlegst, da mit Brahim Diaz und Achraf Hakimi hat die Champions League zum zweiten Mal gewonnen. Brahim Diaz spielt bei Real, die waren jetzt in dieser Saison nicht so gut, aber der spielt auch nicht umsonst da. Ne? Also man kann da auch darüber reden, ob die punktuell dann auch mal in die Weltklasse vorgestoßen sind. So, das sind einfach Spieler, da kann keiner davon träumen.
Aber Jesse Marsch hat halt auch nach dem Spiel gesagt, er ist lieber da, wo er jetzt ist, als Marokkaner zu sein quasi. Also so, ihm ist es wichtiger, dieses Team zu trainieren, diese Erlebnisse bei der Heim-WM gehabt zu haben, als eben den Erfolg mit dem Weiterkommen. Ich finde, das sagt auch viel aus.
Ja, also da, am Ende kann man da, glaube ich, also guckt Kanada, glaube ich, auch ganz positiv auf das ganze Projekt, sage ich mal.
Glaube ich auch.
Heim-WM. Und die haben sich auf jeden Fall richtig gut verkauft.
Ja. Und haben das Land für Fußball begeistert. Das muss er halt auch erstmal schaffen in einem Eishockeyland. Auf jeden Fall spielt Marokko jetzt im Viertelfinale gegen Frankreich am Donnerstag in Boston. Diese Paarung gab es ja auch vor 4 Jahren schon im Halbfinale der WM. Vielleicht ist da dann auch noch so eine kleine Rechnung offen, der Marokkaner gegen Frankreich. Und heute spielen dann 4 weitere Teams um die nächsten Tickets fürs Viertelfinale, angefangen mit Brasilien gegen Norwegen um 22 Uhr in New York bzw. New Jersey. Samba-Tänzer gegen Ruderer auf dem Wikingerschiff. Mhm. Michael Bollenbacher ist für uns schon mal nach New York geflogen und Michael hat auch schon ein paar Fans getroffen, ne?
Ich habe ein paar Fans getroffen, genau. Wir waren am Times Square jetzt, ein paar Norweger, einige Norweger schon gesehen. Gestern Abend haben sie hier fleißig gerudert. Das wird dann vorm Spiel nochmal wiederholt. Und auch die Samba-Tänzer, also Feuer gegen Eis, wir haben sie hier beide schon getroffen. Und beide sind zuversichtlich, muss man sagen. Auch die Norweger, außer die Hitze. Das ist so der einzige Punkt, wo sie sagen, oh, das könnte natürlich den Brasilianern in die Karten spielen. Haaland und Co. waren schon nach dem letzten Spiel anscheinend von der Hitze sehr beeindruckt und auch exhausted, so haben es uns die Norweger aus Oslo erklärt.
Wie heiß ist es denn da bei dir in New York?
Also über 100 Grad Fahrenheit, das ist nach einer Marise, habe ich gestern gelesen, so 37, 38 Grad sind es und das ist natürlich
ja
schon sehr drückend. Ja,
frag mal in Philadelphia.
Ja, das stimmt. Aber für die Norweger natürlich trotzdem klimatisch was anderes vermutlich.
Das kann man so sagen, ja.
Das Stadion ist ja offen. Genau, von dem her bin ich sehr gespannt, was die körperliche Komponente angeht.
Du, hast du dir auch mal das Geheimnis erklären lassen, wie das mit dem Rudern so läuft? Und wie machen die das eigentlich koordinativ im Stadion? Haben die so eine Art Kapo, so ein Vorruderer oder so? Also
es gibt auf Insta, wir haben ihn gestern angeschrieben, tatsächlich den Oberruderer, den Oberwikinger nenne ich ihn mal. Ja. Der hatte auch schon das Programm irgendwie vorgestellt, wo da gerudert wird. Es fing irgendwie damit an, dass, das hat er uns vorhin auch einer erklärt, es ist einfach diese Ruckbewegung, die sie schnell machen und dann hat sich das automatisiert. Also es ist von den Wikingern, so habe ich mir das erklären lassen ursprünglich, da gab es diesen Ausruf, ja irgendwie so, huh. Und das haben sie von den Wikingern tatsächlich sich irgendwie abgekupfert. Und ich meine, wenn man das Bild vor der WM gesehen hat, wo die sich haben ablichten lassen, mit diesem martialischen, Haaland passt da super rein in die Kulisse. Irgendwie kam das dadurch. Und wie die Isländer damals bei dem großen Turnier vor ein paar Jahren, sind es jetzt eben die Norweger. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Und ja, die Bilder sind natürlich beeindruckend. Also wir dürfen hoffentlich da auch nochmal mitrudern. Und dann werde ich nochmal genauer berichten.
Wisst ihr schon, wie so die Fanverteilung im Stadion sein wird, wer da eher die Heimspielkulisse hat?
Ich glaube, die Norweger sind hier schon noch fleißig vertreten. Ein Norweger meinte heute auch zu uns, er ist bis zum Finale da. Brasilien hat allerdings hier in Brooklyn eine große Community, also viele Brasilianer hier. Ich kann es noch gar nicht genau sagen, wie sich das dann darstellen wird. Könnte mir aber vorstellen, dass die Brasilianer, ob der lateinamerikanischen Überhand hier dann in der Überzahl sein könnten.
Aber lauter sind wahrscheinlich trotzdem die Norweger.
Ja, durch dieses Rudern. Aber die Brasilianer haben natürlich auch die große Hoffnung wieder. Also 2022 Viertelfinale gegen Kroatien raus, 2018 gegen Belgien. Wäre natürlich jetzt schon gut, wenn sie jetzt nicht wieder gegen eine eher kleinere Nation oder eine noch kleinere Nation rausfliegen würden. Die Hoffnung, und das ganze Land ist verrückt, haben uns zwei Brasilianer hier gerade erklärt. Die Hoffnung ist da. Neymar, der Name fällt auch immer noch, ja, dass er jetzt endlich mal groß in Erscheinung tritt. Vini Junior natürlich, Martinelli.
Du, und vielleicht entsteht ja dann da in New York eine ganz neue Form des Supports, nämlich das Samba-Rudern. Wer weiß.
Danke dir, Michael.
Ja, sehr gerne.
Siehst du auch eine Chance für Norwegen, dass sie eine Runde weiter rudern?
Ja, natürlich.
Ja?
Norwegen ist, was die Offensivpower angeht, eine der herausstechenden Mannschaften aus diesem Turnier. Die meisten Großchancen rausgespielt. Sie haben mit Haaland einen der absoluten Scorer. Sie haben mit Ødegaard einen der besten Vorbereiter in ihren Reihen. Machen mir ein bisschen Sorgen eher um die Defensive bei den Norwegern. Das war jetzt ja auch in den Spielen, wo die Mannschaft überzeugt hat, dann manchmal so ein bisschen plump. Und du hast halt bei den Brasilianern, da ist halt klar, okay, das wird Ancelotti-Fußball. Die haben sich da jetzt mittlerweile richtig gefunden, habe ich den Eindruck. Und dann einfach aus einer stabilen Defensive raus Norwegen erstmal machen lassen. Und dann besteht halt immer die Gefahr, dass du halt Vini Junior, der offenbar ja von Ancelotti richtig in die Spur gesetzt worden ist, dass dann da Momente rauskommen, die Norwegen Probleme bereiten.
Ich kann mich bei Vini Junior auch, glaube ich, nur an eine Schwalbe bei dieser WM erinnern. Das ist auf jeden Fall auch schon mal ein Fortschritt. Was Norwegen auf jeden Fall Hoffnung machen kann, Brasilien hat zwar erst 2 Gegentore kassiert, aber beide Male wurde Brasilien ausgekontert. Und da sehe ich dann schon wieder Haaland das Wikingerboot anführen.
Ja, das stimmt. Aber dafür muss halt Norwegen erstmal in so eine Konterhaltung kommen. Und die sehe ich jetzt gerade nicht. Also es würde mich überraschen.
Offene Partie auf jeden Fall, würden wir uns wünschen.
Total.
Genauso bei Mexiko gegen England, das wird dann um 2 Uhr angepfiffen und es ist das letzte Spiel, das in Mexiko stattfinden wird, im legendären Aztekenstadion. Und da trifft dann das Team, das immer noch kein Gegentor kassiert hat bei dieser WM, auf Engländer, die noch nicht so ganz überzeugt haben.
Ach, manchmal ja schon, oder?
Ich finde, sie haben ihre Momente, aber es ist nicht dieser Titelfavorit, den viele in England sehen.
Aber hast du unter Thomas Tuchel erwartet, dass die jetzt alles an die Wand spielen?
Nee, aber also, ich habe mit der Offensive, aber das Problem haben die Engländer ja schon seit Jahren, dass sie einen Kader haben, wo du denkst, geil, du könntest eigentlich richtig geilen Offensivfußball spielen. Und dann, finde ich, tun sie sich halt immer sehr schwer.
Du, denk an die Bewertungen nach den ersten Spielen in der Gruppenphase. Da waren die Engländer ja fast euphorisch, weil das verglichen mit Gareth Southgate-Fußball vorher, ist das ja ein Offensivfeuerwerk, was die da abliefern.
Das stimmt, aber dann hast du halt trotzdem im Hinterkopf so dieses 0-0 gegen Ghana, dieses Spiel gegen Kongo, wo es auch echt lange dauert.
Habe ich eigentlich
schon
gesagt, dass Ghana wirklich gut war in dem Spiel?
Ja. Hast du schon gemerkt, dass Ghana ausgeschieden ist bei diesem Turnier?
Ja, da waren sie halt auch nicht mehr gut dann.
Nee, aber also, um es positiv auszudrücken, ich finde, England hat mehr Potenzial als das, was das Team bisher gezeigt hat.
Ja, sie haben mit Thomas Tuchel aber auch einen echten Pragmatiker an der Seitenlinie, der da vielleicht gar nicht so in jedem Moment drauf setzt, sondern für den es am Ende vielleicht auch einfach um nackte Zahlen geht.
Ja, und dann sieht er halt 12 Spiele, 11 Siege unter ihm.
So, kann man machen, oder?
Ja, finde ich auch okay. Und vielleicht gibt es ja auch die extra Motivation, das ist ja das erste Spiel für die Engländer, das nach Mitternacht angepfiffen wird. Und deswegen ist die Sperrzone in England, die Sperrstunde, mal nach hinten verlegt worden auf 5 Uhr morgens. Also da ist schon Verlängerung, Elfmeterschießen, alles mit einkalkuliert. Und dann hast du trotzdem danach als Engländer noch so 1-2 Stunden Zeit, um ein mögliches Weiterkommen dann zu feiern oder halt vergessen machen, dass man gegen Mexiko ausgeschieden ist.
Beides kriegen die hin, bin ich mir sicher. Aber wie siehst du das Spiel denn so?
Ich sehe es relativ offen, was ich vor dem Turnier tatsächlich nicht erwartet hätte. Aber ich glaube, dadurch, dass Mexiko halt wirklich in der Abwehr so gut steht, dass es für England wirklich schwierig wird, da irgendwie sich nach vorne durchzukombinieren. Du brauchst wahrscheinlich als England wieder so einen Harry-Kane-Moment. Und 1-2 Momente für Mexiko würde ich niemals ausschließen, wenn du noch einmal im Aztekenstadion spielen kannst.
Ja, das stimmt. Sie brauchen immer einen Harry-Kane-Moment. Das ist halt einfach so. Das ist aber auch irgendwie in der Anlage des Fußballs begründet. England ist halt mit Abstand der stärkste Gegner, gegen den sie jetzt spielen in diesem Turnier. Ne? Das finde ich, muss man einfach in diese ganzen wirklich herausragenden Statistiken mit einbeziehen. Dieser Faktor Heimspiel im Aztekenstadion, da bin ich jetzt gespannt, wie das gegen ein echtes Top-Team, welche Rolle das da spielt.
Aber da hat Thomas Tuchel sich ja auch schon beschwert, weil man muss auch ehrlicherweise sagen, die Mexikaner haben bisher nur in Mexiko gespielt, einmal in Guadalajara, aber ansonsten halt immer in Mexico City. Mhm. Und dieses Stadion ist auf 2200 Meter über dem Meeresspiegel.
Ja.
Das kann halt schon was machen.
Voll, das stimmt.
Und die Engländer haben gesagt, Experten meinen, am besten wäre es, du brauchst entweder 10 Tage, um dich daran zu gewöhnen, oder musst so kurz wie möglich vorm Spiel anreisen. Mhm. Beides ist nicht möglich. Du kannst dich nicht so richtig an die Höhenluft gewöhnen. Tuchel befürchtet auch, dass der Ball möglicherweise anders fliegt, sich anders verhält einfach. Das sind alles so kleine Punkte, die den Mexikanern in die Karten spielen können und wo Tuchel jetzt schon mal vorbaut für den Fall, dass England ausscheidet.
Das ist tatsächlich ein Faktor. Immerhin werden die Temperaturen nicht so hoch sein. Ich habe gerade extra mal geguckt. Es sind 25 Grad. Da kommen, das ist für Engländer ja schon so eine Art 40 Grad.
Stimmt. Aber apropos Wetter, es gab ja mal Diskussionen, ob das Spiel nach vorne verlegt werden muss. Das ist jetzt wohl nicht der Fall, zumindest Stand jetzt. Lass uns noch ganz kurz über den DFB sprechen, weil da sollen ja jetzt endlich mal die Verhandlungen losgehen für den neuen Bundestrainer. Dafür will eine Delegation in die USA reisen. Gibt zumindest Berichte darüber, dass es innerhalb der kommenden 10 Tage passieren soll. Ich meine, klar, in 14 Tagen ist die WM halt auch rum. Da kommt Klopp dann auch irgendwann nochmal zurück. Aber bei dieser Delegation ist Rudi Völler wohl nicht dabei. Das finde ich dann schon krass, dass der Sportdirektor nicht mitreist.
Vielleicht macht er einfach den verdienten Urlaub nach diesen langen Arbeitswochen.
Ja, und ja, im September sind die nächsten Länderspiele, das heißt.
Oder er fliegt raus, wer weiß.
Ja, entweder fliegt er in Urlaub oder er fliegt raus. Das werden wir dann in den kommenden Tagen klären.
Was fändest du, also fändest du es gut, wenn er auch gehen würde?
Ich finde halt, ich meine, Oliver Bierhoff ist auch irgendwann dann rasiert worden für seine Entscheidung. Nagelsmann hat Rudi Völler ja mit zu verantworten, obwohl ich ja auch immer noch der Meinung bin, aber das Thema will ich eigentlich gar nicht aufmachen, dass man nicht sagen kann, es war allein Nagelsmanns Schuld, nö, dass dieses Turnier so früh zu Ende gegangen ist. Und ich bin auch kein Fan davon, alles rauszuwerfen. Aber wenn du neu anfangen willst, dann müsstest du auf der Position, glaube ich, auch was Neues machen.
Sehe ich auch so. Man neigt ja bei Rudi Völler auch immer dazu zu sagen, du kannst doch nicht den Rudi rausschmeißen. Aber es ist halt so dieses, er wird seinen Anteil an dieser Vertragsverlängerung gehabt haben und so. Und ich finde, das sind alles Dinge, die dann damit einbezogen werden müssen. Und dann macht es Sinn, wenn du einen neuen Trainer holst, einen kompletten Neuanfang zu machen.
Aber bevor jetzt Spekulationen losgehen, morgen wird an dieser Stelle Tobi Schäfer sitzen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir Jens Weinbrot rausgeworfen haben.
Ja, wer weiß.
Der geht in seinen verdienten Kurzurlaub. Zumindest mal ein paar Tage, ne?
Ein paar Tage?
Ein Tag?
Ein paar Stunden.
Egal. Auf jeden Fall trotzdem morgen nochmal WM-Update hören. Und weißt du, was ich mir jetzt anhöre?
Den Tourfunk.
Den Tourfunk, genau. Die Tour de France ist nämlich gestern gestartet.
Jetzt ist wieder jeden Tag Tourfunk.
Ist bei mir fast untergegangen. Und ich habe dann aber auf dem Weg hierher mal die Folge zur ersten Etappe angefangen, bin aber nicht fertig geworden. Das heißt, den Rest gönne ich mir.
Ich finde, es ist der beste analytische Sportpodcast, den es gibt. 20 Minuten Tourfunk hören und du weißt ganz genau, warum die Etappe gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Und wenn du sie nicht sehen konntest, weißt du auch noch, wie sie gelaufen ist.
Ja.
Also solltet ihr unbedingt jeden Tag euch geben.
Und uns natürlich auch.
Tschüss.